Inforadio Podcast.
Das große Avengers Endspiel Endgame ist wie erwartet mit Rekordergebnissen gestartet und James Bond steht schon in den Startblöcken. Mehr dazu natürlich hier in unserem Kinomagazin. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören Abgedreht. Im Gespräch außerdem in der Sendung Rupert Henning, Regisseur von Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein. In Erinnerung die am Osterwochenende verstorbene letzte große deutsche Diva des Schauspiels Hannelore Elsner und im Fokus die große, weite und manchmal auch nahe Welt der Filmfestivals. Zunächst aber erstmal die neuen Filme der Woche, angeführt selbstverständlich von den Avengers. Man kann das Ganze auch als nur ein weiteres gigantisches Hollywood-Spektakel abtun und so gar kein Interesse daran haben, was ein Haufen Superhelden im Kampf gegen außerirdische Megaschurken anstellt. Fakt ist allerdings, dass Avengers Endgame das Finale einer genauso prägenden wie beeindruckenden Filmreihe ist und mittlerweile auch ein eigener Wirtschaftszweig. Über 7 Milliarden Dollar allein das Kinoeinspiel, das Doppelte bis Dreifache nochmal für Merchandise-Lizenzen und Home-Kino-Auswertung. Doch es ging nie nur um den kommerziellen Erfolg, sondern um den wirklich ernst gemeinten und anfangs durchaus mutigen Versuch, ein Comic-Universum in voller Breite ins Kino zu bringen. Auf über 20 Filme erstreckt sich dieses Marvel Cinematic Universe mit Iron Man, Captain America, Miss Marvel und den Guardians of the Galaxy, um nur einige zu nennen. Und jetzt geht es in Avengers Endgame endgültig ins Endspiel gegen Thanos.
Ich weiß, ich sagte keine Überraschungen mehr, aber ich habe gehofft, eine geht noch.
Endgame ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein grandioser, vollgepackter, aber nie langweiliger, dreistündiger Schlussakt und ein Nostalgietrip in die Vergangenheit des Marvel Cinematic Universe, in dem wirklich alle Beteiligten noch einmal ihren großen Auftritt oder ihr Denkmal bekommen. Diesmal also wirklich in vollstem und bestem Umfang Avengers Assemble, Avengers vereint. Endgame. Ebenfalls ein Endspiel, aber mit nicht mehr ganz so rüstigen und dennoch entschlossenen Herrschaften ist der Krimi Ein letzter Job mit Sir Michael Caine als Chef einer Altherrenbande von Diamantenräubern, die es wirklich gegeben hat. Hochkarätig besetzt und eine kuriose Geschichte, aber leider ziemlich leblos auf die Leinwand gebracht. Ein letzter Job. Wie ich lernte, bei mir selbst ein Kind zu sein, ist die Verfilmung von André Hellers gleichnamigem autobiografisch geprägten Roman. Der Titel ist Programm, der 12-jährige Paul Silberstein muss sich seine Träume erst erobern. Und das in den späten 50ern und frühen 60ern mit einem stocksteifen Despoten als Vater und während der Schulzeit auch noch in einem Jesuiteninternat eingezwängt. Der Tod des Vaters und das befreite Aufatmen seiner Mutter danach bedeutet dann auch für ihn endlich, dass er nicht mehr versuchen muss, in die Welt zu passen, sondern sich selbst eine ausmalen und erschaffen kann. Durchaus schön verfilmt, mit vielen originellen Einfällen, aber leider auch mit zu viel Muße, sodass nie richtig Fahrt aufkommt. Das Ganze kommt mindestens eine halbe Stunde zu lang daher. Wie ich lernte, bei mir selbst ein Kind zu sein. Kaffee oder besser gesagt Teeklatsche auf dem Land mit vier Damen oder besser gesagt Dames. Judi Dench, Eileen Atkins, Joan Plowright und Maggie Smith. Vier der größten britischen Schauspielerinnen, die sich seit Jahrzehnten kennen und ab und an für einen Nachmittag zusammenkommen, um über alte Zeiten zu plaudern. Notting Hill-Regisseur Roger Michell hat sie für seine Doku Tea with the Dames überredet, sich dabei zuschauen zu lassen und ein paar Fragen zu stellen.
Worüber habt ihr zuletzt geredet?
Wollen wir ewig weiterarbeiten, Joan?
Oh, darum ging's.
Und ich sagte, Judy, werden alle Rollen zuerst angeboten.
Es fehlt ein bisschen die Struktur, aber alles andere hätte diesen vier Damen sicherlich auch zu aufgesetzt gewirkt. Und so bekommt man den großartigen Spaß und die besten Anekdoten nebenbei aufgetischt und muss aufpassen, dass man sie nicht verpasst, wenn man den vier nicht immer damenhaften Damen zuhört. Tea with the Dames. Die Neustarts der Woche. Und wie erwartet ist Avengers Endgame schon jetzt zum weltweiten Filmstart ein Erfolg und es zeichnet sich ab, dass die nächsten Milliarden Dollar fließen. Gleichzeitig aber ist Endgame auch das Ende der Avengers-Saga, erstmal zumindest, und es stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Denn dass es weitergeht mit den Marvel-Helden, das ist klar, dafür ist der Erfolg einfach zu groß.
Es gibt auch einen Namen, der hinter diesem Erfolg steckt: Marvel-Studio-Chef Kevin Feige. Er hat die Comics auf die Leinwand gebracht und ihnen Kultstatus weit über die Grenzen der Comicleser hinaus verschafft. Angefangen hat alles mit Iron Man. Das war im Jahr 2008. Marvel-Chef Feige. Das war damals mehr als entscheidend. Es war die Saat, die zu allem anderen geführt hat. Wenn es nicht Robert Downey Jr. gegeben hätte, würde es auch MCU nicht geben. Dank gebührt aber auch Jon Favreau. Zusammen haben die beiden mit Iron Man alle Erwartungen übertroffen. Marvel Studio hat mit den Comic-Verfilmungen der vergangenen Jahre zu gut verdient, als das mit Avengers und ihrem Endgame nun endgültig Schluss sein könnte. Es gibt 8 Veröffentlichungstermine für noch nicht benannte Filme. Mindestens 6 Kinofilme sind in der Produktion, unter anderem ein 3. Teil der Guardians of the Galaxy-Reihe. Experten glauben, dass das MC Universe sogar noch weiter wachsen könnte. Disney hat vergangenes Jahr die Fox Studios gekauft und zu denen gehört die weitaus weniger erfolgreiche Fantastic Four-Reihe. Sie könnte, so die Vermutung, eventuell im Marvel Cinematic Universe aufgehen. Außerdem startet Disney im Herbst in den USA seinen neuen Streaming-Dienst. Und für den sollen die Marvel Studios bereits die Comics Loki und Scarlet Witch als TV-Serie verfilmen.
Nicht zu vergessen, es gibt ja auch noch die X-Men, die vorher ebenfalls wie die Fantastic Four bei Fox waren und jetzt nochmal neu gestartet werden könnten in der Hand von Disney. Ein Beitrag von Marco Schuler aus San Francisco. Weiter geht es auch mit James Bond und zunächst auch noch mit Daniel Craig in der Hauptrolle, wohl aber zum letzten Mal. Die Dreharbeiten jedenfalls haben begonnen und an diesem Donnerstag wurden nun endlich ein paar mehr Infos bekannt gegeben, wenn auch nicht allzu viele, live aus Ian Flemings Villa auf Jamaika. Das war allerdings auch das einzig Spektakuläre dieser kleinen Pressekonferenz. Zum Beispiel bekannt gegeben wurde, dass der nächste Bond Nummer 25 in Jamaika beginnt und Bond nicht mehr im aktiven Dienst ist, bevor er dann natürlich doch nochmal so richtig loslegt. Und außer dass neben der schon länger bekannt gegebenen Lea Seydoux jetzt auch Rami Malek zur prominenten Besetzung gehört, als Schurke, gab es wirklich kaum Neuigkeiten und auch noch keinen Titel für Bond Nummer 25, der nächstes Jahr in die Kinos kommen wird. Hannelore Elstner war vieles. Die erste weibliche Kommissarin im deutschen Fernsehen zum Beispiel, Buchautorin, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und natürlich eine große Schauspieldiva. Am Ostersonntag ist die Schauspielerin im Alter von 76 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben, aber sie wird in Erinnerung bleiben.
Wie kaum eine andere deutsche Schauspielerin konnte sie alles, das Drama genauso wie die Komödie. Sie hatte ein unwiderstehliches Timing im Witz, so etwa in Dani Levis Komödie »Alles auf Zucker«. Und sie konnte Dramatik, Tragik, dieses Gefühl von Leere auf dieser Welt vermitteln, vom sich selbst abhanden gekommen sein, so etwa in Oskar Röhlers »Die Unberührbare«, wo sie Röhlers Mutter spielte, die mit der deutschen Nachkriegsgesellschaft auf Kriegsfuß stehende Schriftstellerin Gisela Elsner.
Also wenn ich das Drehbuch lese, dann macht das ja schon mal was mit mir. Und dann lese ich das Buch immer wieder und dann entsteht in mir diese Figur. Das ist so. Man verwandelt sich dann in diese Person.
Hannelore Elsner stammt aus Bayern. Sie wurde in Burghausen nahe der österreichischen Grenze geboren, wo ihr Vater als Ingenieur beschäftigt war. Nach Kriegsende wuchs sie in München auf. Dort absolvierte sie auch ihre Schauspielausbildung und hatte erste kleine Engagements, unter anderem an den Münchner Kammerspielen. In ihrem ersten Film »Freddy unter fremden Sternen« spielte sie 1959 an der Seite von Freddy Quinn. Danach folgten einige seichte Unterhaltungsfilme, die Titel hatten wie »Das Mädchen mit den schmalen Hüften« oder »Immer wenn es Nacht wird«, die teilweise ein bisschen 60er Jahre schlüpfrig waren, aber das machte die Elsner einfach. Geschadet hat es ihr nie, vielleicht auch, weil sie in Burghausen mit einer Großmutter aufgewachsen war, die ihr beigebracht hatte, sich nicht zu viele Gedanken zu machen und immer mutig zu sein.
Naja, das war eben meine bayerische Oma, die ich sehr geliebt habe, die mir sehr viel vermittelt hat, mit der ich dieses Leben leben konnte, dieses wilde, freie, die Fähigkeit, das Schöne, die Wunder des Lebens und auch den Schmerz zu erkennen, zu erleben und auch zu leben, das habe ich da gelernt.
Sie bekam viele Auszeichnungen, darunter den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis. Elsner war gefragt und wechselte munter zwischen Film- und Fernsehproduktionen, war auf dem Bildschirm die Kommissarin und im Kino die Trudi Angermeier in Doris Dörries Drama Kirschblüten Hanami. Es gelang ihr nicht alles, aber vieles.
Ein Nachruf auf die am letzten Sonntag verstorbene Hannelore Elsner von Moritz Hohlfelder. Und damit kommen wir nochmal zurück zu Rupert Hennings Verfilmung von André Hellers autobiografischem Roman »Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein«. Im Gespräch dazu Rupert Henning über seinen Film und über André Heller.
Kontakt zu André Heller ist ein sehr, sehr langjähriger sozusagen, weil ich irgendwie ein bisschen mit ihm aufgewachsen bin. Persönlich kennengelernt habe ich ihn dann erst viele Jahre später. Ich habe bei zwei Projekten mit ihm zusammengearbeitet, schon vor diesem Film. Er hat uns aber bei diesem Filmprojekt völlig freie Hand gelassen.
Insofern ist es hier nicht unbedingt nötig, den Film mit der wahren Kindheit von André Heller zu vergleichen. Zumal Heller über diese Zeit seines Lebens bewusst in Romanform erzählt und die Fiktionalisierung noch deutlicher ist als beispielsweise bei Harpe Kerkelings »Der Junge muss an die frische Luft«. Dass der österreichische Aktionskünstler aber hinter dieser Geschichte steht, das blieb natürlich trotzdem wichtig für Rupert Henning, erst recht, wenn man bedenkt, wie wichtig Heller in Österreich ist.
Er hat in Österreich einen völlig anderen Stellenwert, auch eine völlig andere Bekanntheit. Ist durchaus vergleichbar, weil du vorher das Beispiel gebracht hast mit dem Harpe Kerkeling. Ja? Harpe Kerkeling gehört in Deutschland in den letzten 25, 30 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, seit Happe angefangen hat mit seinen Shows und mit seiner Arbeit, hat er sich eine Art von Stellenwert erarbeitet, da könnte man fast schon Inventar dazu sagen. Und so ist es mit André Heller in Österreich. André Heller ist aber für mich noch was anderes. Er repräsentiert auch ein Österreich, das es in der Form so nicht mehr gibt.
Bei allen trotzdem im Film natürlich sichtbaren Bezügen zu Heller und den gesellschaftlichen Strukturen im Nachkriegsösterreich ist, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein, aber vor allem eins, ganz im Sinne Hellers, eine Ode an die Freiheit.
Es ist eine Ode an die Freiheit, genau darum geht's. Ja. Es geht um das Erlangen von Freiheit und um das Feststellen, dass das Erlangen allein nicht genügt. Dass man mit der Freiheit, wenn man sie dann mal erlangt hat, welche Freiheit auch immer, dass man dann damit was anfangen muss und dass diese Freiheit eine Verantwortung bedeutet und dass es viele sozusagen Gefängnisse gibt auf dieser Welt, nicht nur die offiziellen Gefängnisse, nicht nur die, die man sich so vorstellt, die mit den Gitterstäben und den Wärtern und den Zellentüren, sondern es gibt auch das Gefängnis zum Beispiel der falschen Erwartungshaltungen, es gibt das Gefängnis der falschen Träume. Aber es gibt viele Gefängnisse und aus diesen Gefängnissen kann und soll man sich, wenn es irgend möglich ist, befreien, vor allem aus den eigenen, aus denen, in die man sich selber sperrt.
Der Österreicher Rupert Henning hat sich, um im Bild zu bleiben, aus diesem Gefängnis der André Heller Biografie befreit und einen Film gemacht, der für sich steht. Am Ende aber war ihm trotzdem wichtig, was Heller denn über diesen Film denkt, der auf dem Roman über sein Leben beruht.
Es war ein interessantes Unterfangen, weil ich glaube, er hat sich ein bisschen gefürchtet, natürlich davor auch. Seine eigene Geschichte eben auf der Leinwand zu sehen, ist schon auch ein bisschen eine spezielle Situation. Aber er war dann im Endeffekt, glaube ich, sehr, sehr berührt und sehr erfreut.
Rupert Hennings »Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein«, jetzt im Kino. Und wer dort im Kino aber mal was anderes sehen will als das übliche Kinoprogramm, für den gibt es aktuell in diesen Tagen zwei spannende kleinere Filmfestivals. Zum einen die 14. Ausgabe Film Polska mit einem kleinen Überblick des Filmschaffens unserer östlichen Nachbarn. Filme aus Polen zu sehen im Babylon, im FSK, Filmclub K18 und Bundesplatz und Wolfkino bis zum 1. Mai. Und zum 48. Mal sogar schon bekommt der Nachwuchs in Potsdam die große Bühne und die große Leinwand mit dem Sehsüchte-Festival und den Werken von Filmstudierenden aus aller Welt. Bis zum Sonntag läuft das Festival in der Konrad-Wolf-Filmuniversität und am Sonntag gibt es dann auch die Gewinnerfilme zu sehen. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.